Damit haben wir ja schon ganz viel für diesen Gottesdienst getan. Wir haben einander gesegnet. Es ist so gut und so wichtig, dass wir füreinander da sind, dass wir miteinander unterwegs sind. Gerade wenn es auch um eben Dinge geht, die wie eine Baustelle aussehen. Herzlichen Dank, Melita und Matthias, für diese berührende Zeit. Ja, wir wollen eintauchen in das Thema Baustelle. Ich habe ja am 4. Februar schon darüber gesprochen. Das war mir so vor Augen von Anfang Jahr her. Ich möchte einmal eben über diesen Tempelbau nachdenken. Da nach dem Exil, das Volk dort zusammen und Gott, der eben diese, jetzt sollte das hier gehen irgendwie, das ist vorhin gegangen. Genau. Ja, genau, so. Diese unbequeme Frage, die da Gott gestellt hatte. Für euch selbst ist es die Zeit, in euren gedeckten Häusern zu wohnen. Vielen Dank, Margret. Während dieses Haus verödet daliegt. Ja, ihr habt Zeit für euch, für eure Familien, für eure Häuser, für das, dafür, dass es euch gut geht. Und wie steht es mit meinem Haus, mit dem Tempel? Dann haben wir gesehen, wie Gott das Volk ermutigt hat, geht, holt Holz, handelt, baut. Und so wie das Volk dazumal dann diesen Tempel gebaut hatte, ist es heute an uns, eben das Reich Gottes zu bauen. Seid mutig, sei mutig, sei mutig. So wie es schon bei Josua angeklungen hatte, sei mutig und stark, so hat das Gott auch hier gemacht. Sei mutig, ich bin bei euch, mein Geist bleibt in eurer Mitte. Wow, und wenn wir das dann hier zu uns nehmen, diese Aussage, mein Geist bleibt hier in unserer Mitte, in eurer Mitte. Gott ist hier in seiner ganzen Herrlichkeit. Herrlichkeit, die aus uns herausstrahlt, nicht wahr? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, genau. Wir Menschen, wir sind diese lebendigen Steine an diesem geistlichen Tempel, an diesem Tempel Gottes, wo Gott seine Herrlichkeit zeigen möchte. Und diese Baustelle, die ist Baustelle, solange wir hier auf dieser Erde sind. Der Bau ist nie fertig. Es hat immer noch Steine, die man dazu tun kann. Die sind dort draußen, die warten übrigens, dass sie eingebaut werden in diesen Tempel Gottes. Als ich so über dieses Thema nachdachte, für den 4. Februar, da sind mir viele Dinge durch den Kopf und durch mein Herz gegangen, auch beim Beten, beim Nachdenken. Und dann habe ich gemerkt, das ist nicht einfach gemacht mit einer Predigt, so jetzt haben wir Baustelle abgehakt, sondern da gibt es noch diverse andere Punkte, eben auch Baustellen, die wir in unserem Leben haben und so weiter. Ich möchte darum noch ein paar Themen anhängen. Ich weiß nicht, bis wo es dann geht. Ich schaue mal. Also, und jetzt haben wir wieder Baustelle Nummer 2. Und hier beginnt die Predigt auch mit einer Frage. Wir lesen diese Frage im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief. Vor rund 2000 Jahren hatte Paulus diese Frage an diese Gemeinde dort gestellt. Und sie hat nichts an Aktualität eingebüßt, kann ich euch jetzt schon sagen. Und es ist eine Frage, der wir uns heute stellen wollen. Ich meine sogar, wir müssen uns ihr stellen immer wieder, weil wir ja Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus Christus sind und auch weiterkommen wollen in unserem Leben. Und die Frage, die lautet, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in euch wohnt? Und dann ein paar Verse später heißt es, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wirkt und den ihr von Gott habt? Und dass sie euch nicht selbst gehört? Wir haben vom großen Haus Gottes gesprochen, mit all den lebendigen Steinen. Und jetzt spricht Paulus vom persönlichen, vom Körper von jedem. Und ich vermute, dass wir alle auf diese beiden Fragen selbstverständlich sagen können, natürlich, selbstverständlich, ich weiß es, mein Körper, ich selbst, ich bin ein Tempel von Gott. Ist doch klar, ich weiß das. Der Geist Gottes wohnt in mir. Ich weiß auch, ich gehöre nicht mir selber. Nicht wahr? Ich glaube, diese Frage, die können wir gut beantworten. Am Wissen fehlt es sicher nicht. Und vermutlich wussten die Leute in Korinth das auch. Mindestens ein Teil hat das sicher gewusst, dieser Gemeinde dort. Aber irgendwie hat Paulus anscheinend gefunden, ich muss diese Frage trotzdem formulieren in meinem Brief, diese beiden Fragen. Warum hat er das wohl gemacht? Wieso stellt er solche Fragen in seinem Brief? Warum sollten sich die Korinther dort Gedanken machen? Ein Tempel des Heiligen Geistes. Und ich möchte mit euch heute auf eine Spurensuche gehen, warum das so ist. In unserer Pastorenausbildung, da haben wir gelernt, so eine Bibelstelle wie jetzt, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid, sollte man nicht einfach aus dem Kontext rausnehmen, aus dem Zusammenhang und dann sagen, so, jetzt schauen wir uns diese Frage mal an, sondern man sollte das im Gesamtkontext, im Umfeld, wo er drinsteht, betrachten. Und ich als guter pastoraler Schüler habe das jetzt auch gemacht. Ich bin hingegangen, ich habe die Bibel aufgeschlagen und habe dann Kapitel 3 bis 6 gelesen vom Korintherbrief. Und dabei habe ich eine Entdeckung gemacht. Manchmal machen wir Entdeckungen, wenn wir uns irgendwo reingeben. In diesen drei Kapiteln stellt Paulus ganz, ganz viele Fragen, nicht nur diese, sondern viele Fragen. Und 8 Fragen beginnen mit, wisst ihr nicht? 8 Fragen. Irgendwie hat das eine Bedeutung anscheinend. Und wir werden jetzt genau durch diese Fragen dann durchgehen. Und ich habe gemerkt, es geht dem Paulus um irgendeine Baustelle, um irgendetwas zu bearbeiten, und zwar Baustellen im menschlichen Leben. Da ist etwas klar, natürlich, ich weiß es, und doch ist etwas nicht ganz klar. Ja, was heißt dann das jetzt? Was muss noch gemacht werden, damit diese Baustelle dann nicht mehr Baustelle ist? Damit diese Frage nicht mehr gestellt wird? Ich habe gedacht, auf was habe ich mich da eingelassen? Boah. Ich denke, wahrscheinlich möchte der Heilige Geist hier auch einen bestimmten Schwerpunkt legen und auf etwas aufmerksam machen. Also, diese 8 Fragen, die lauten so in der Reihenfolge, Kapitel 3 bis Kapitel 6, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in euch wohnt? Ihr seht es, 1. Korinther 3, Vers 16. Dann in Kapitel 5, Vers 6, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Dann im nächsten Kapitel, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisst ihr nicht, dass ihr über Engel richten werdet und darum erst recht über Alltägliches? Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Oder wisst ihr nicht, dass wer der Dirne anhängt, ein Leib mit ihr ist? Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wirkt und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Und jetzt merken wir, die erste Frage und diese letzte Frage, die bilden so wie die Klammer um alles rundherum. Darum kann man gut sagen, Kapitel 3 bis Kapitel 6, das ist so eine Einheit. Dazwischen liegen andere Fragen und scheinbar haben die gar nichts miteinander zu tun. Sie haben so unterschiedliche Themen. Ich würde sagen, es sind Problemfelder in der Gemeinde in Korinth. Vielleicht auch bei uns, vielleicht auch bei mir. Irgendwie bei Einzelnen oder bei der ganzen Gemeinde. Und wenn man jetzt in diese Problemfelder hineinschaut, dann merkt man, Paulus ging es um etwas ganz, ganz Bestimmtes. Diese drei Kapitel bilden einen Zusammenhang in seinem ganzen Gedankengang, auch wenn es ganz verschiedene Dinge gibt. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Natürlich wissen wir das. In der Gemeinde Korinth gab es eine Person, die führte ein unmoralisches Leben. Ja, wahrscheinlich nicht nur eine, aber eine bestimmte. Und die Gemeinde, die ließ die einfach gewähren. Es war allen bekannt, aber man unternahm nichts. Man ließ diese Person einfach machen. Und das war dann die Gefahr, dass, wenn man diese Unmoral einfach laufen lässt, und so meint es Paulus, dann könnte sich das ausbreiten. So wie Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert, so könnte doch die ganze Gemeinde dann von Unmoral erfasst werden, durchtränkt werden. Und das ist doch gar nicht so im Sinn von Gott. Wisst ihr nicht, das mit dem Sauerteig? Natürlich, die Leute wussten, Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Es war Paulus ein Anliegen, darauf aufmerksam zu machen, dass wenn diese Person nicht irgendwie gestoppt würde, dass dieser Sauerteig sich ausbreiten könnte. Ja, wenn ich merke, der kann das machen und es geschieht ja nichts, kann ich ja auch. Und die Nächste sagt, ja okay, dann mache ich doch das aus, ist ja egal, sagt ja niemand was. Und schon ist irgendwo der Wurm drin. Was ist das mit diesem Sauerteig? Aber Gott möchte seine Gemeinde heilig, rein, lauter. Das Reich Gottes sollte sauber sein. Und das heißt, dass wir uns ja darum bemühen sollten, möglichst sauber zu leben, nicht unmoralisch zu leben. Und wenn es Leute gibt, die solches tun, und wir wissen das, ja, was soll man dann machen? Jesus sagt einmal, werf den Sauerteig weg. Da bin ich ein bisschen vorsichtig, wenn ich jetzt so schaue oder auch auf mich schaue, finde ich jetzt noch schwierig, dann einfach zu sagen, da ist die Türe, du kannst gehen. Früher, wenn eine Scheidung geschehen ist in einer Gemeinde, dann war das oft auch der Austritt aus der Gemeinde. Finde ich persönlich sehr, sehr schlimm. Weil dann zerbricht etwas und es zerbricht nochmal etwas. Aber es ist doch die Frage, wie gehen wir um damit? Und Paulus wollte sagen, schaut doch, dass diese Person zur Vernunft kommt. Dass sie umkehren kann, dass sie sich bessern kann, dass sie selber diesen Schritt der Heiligung tun kann, sich verändern kann. Und wenn es dann nichts nützt, euer Reden, eure Geduld oder so, dann ist das Allerletzte, dass diese Person gehen muss. Weil das Ziel ist Heiligkeit in der Gemeinde. Ich möchte nicht moralisieren, versteht mich bitte nicht falsch. Wir müssen nicht heilig sein, heiliger als wir sein können. Aber unser Bemühen und unser Herz sollten darauf ausgerichtet sein, dass das Gottes Ziel ist. damit kein Sauerteig in der Gemeinde ist. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Habt ihr das gewusst? Wir dürfen einmal Engel richten und darum erst recht über Alltägliches. Da gab es doch einen Bruder in dieser Gemeinde in Korinth. In Korinth gab es ihn. Okay? Der zog einen anderen wegen einer Lappalie vor das Gericht. Das war wieder so eine Verhaltensweise, die von einem Einzelnen ausging und irgendwie die ganze Gemeinde auch beschäftigte. Diese Streitigkeit war wahrscheinlich so gering, dass man sie innerhalb der Gemeinschaft hätte lösen können. Auch sollen. Weil Gottes Kinder sollen später einmal die Welt richten und Engel richten. Das kann gut geübt werden, wenn wir hier auch untereinander solche Streitigkeiten belegen können. Und ich rede jetzt nicht von Straftatbeständen. Dafür sind die Gerichte zuständig, auf jeden Fall. Aber es geht um Dinge, die wir hier haben. Zwist, Uneinigkeit, Streit wegen irgendetwas. Sollen wir jetzt hier noch Scheinwerfer installieren? Ist das cool, ein Kreuz zu haben? Wie ist die Deko und so? Kann man sich aufregen und streiten miteinander und uneinig sein? Und sollen wir noch einen Raum dazu mieten? Ja, nein. Und die einen, die machen es und die anderen, die gehen dann vor Gericht und so weiter. Nein. Wir sind dazu da, dass wir lernen, miteinander so umzugehen und auch über solche Dinge zu urteilen. Hier in unserem Kreis. Das Reich Gottes, das sollte jetzt schon ein Übungsfeld sein, damit wir dann das mal machen können. So stelle ich mir es ungefähr vor. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Natürlich, das wissen wir. Wer ungerecht ist, wer ist immer gerecht? Amen, das ist auf jeden Fall so, genau. Ob wir immer gerecht... Ja, genau. Sehr gut. Ob wir aber immer ganz gerecht handeln, da zweifle ich auf jeden Fall bei mir, oder? Also wenn ich mit meinen Enkelkindern unterwegs bin, dann ist Gerechtigkeit manchmal schwierig. Das ist manchmal wirklich schwierig. Und es gab Menschen in Korinth, ist gut, haben wir die Gemeinde in Korinth, oder? Können wir immer mit dem Finger auf sie zeigen. Genau. Es gab Menschen in Korinth, die haben die eigenen Geschwister übervorteilt. Die haben sich beim Essen immer vorgedrängelt, so stelle ich mir das vor. Die wollten immer als erstes bedient werden, die besten Stücke und so weiter, das letzte Stück Kuchen. Ja, genau. Ungerecht. Aber solche würden das Reich Gottes nicht ererben. Ungerechte Leute. Schon noch blöd, oder? Ich weiß nicht, wie man das gewichten muss, ganz genau. Es geht schon in die Richtung, die Felix gesagt hat, wir sind gerecht gesprochen, auf jeden Fall. Aber irgendwo hat es auch damit zu tun, wie handeln wir jetzt aus dieser Rechtsprechung heraus, aus diesem Gerechtsein. Und die Ungerechten, das lesen wir dann im folgenden Vers, die sind auf der gleichen Stufe wie diejenigen, die Unzucht treiben, andere Götter verehren, die Ehe brechen, stehlen, trunksüchtig sind, andere beschimpfen oder berauben. Autsch. Genau. Bei Gott gibt es nicht kleine Sünden und große Sünden. Beides ist Sünde, beides ist schlecht, beides ist nicht gut. Und Paulus sagt dann, aber das wart ihr doch alles einmal. Ihr wart das einmal und jetzt seid ihr es nicht mehr. Ihr seid gerecht, ihr seid heilig, ihr seid reingewaschen. Warum tut ihr das dann immer noch? Das ist so die Frage, wie eine Verzweiflung. Warum tut ihr doch immer solche Ungerechtigkeiten? Wir kommen nachher noch schnell drauf. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Dirne anhängt, ein Leib mit ihr ist? Natürlich wissen wir das. Das ist diese speziell diese falsch verstandene Sexualität, falsch gelebte Sexualität, der eigene Körper und so weiter. Der Leib ist nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn. Und der Herr für den Leib, schrieb Paulus dann noch. Wisst ihr nicht, dass ihr Leiber, Glieder des Christus seid? Natürlich wissen wir das. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Wir benehmen uns nur manchmal so. Wir gehören doch mit allem, was wir haben und sind, unserem Herrn. Und weil ich ihm gehöre und mein Körper ihm gehört, dann sollte ich eigentlich auch nicht immer alles machen mit meinem Körper, wie ich es will. Ich sollte darauf bedacht sein, im sexuellen Verhalten so zu sein, dass es Gott gefällt. Ich bin von Gott geschaffen. Er hat mir den Körper geschenkt. Ich sollte ihn auch nicht mit Suchtmitteln ruinieren. Ich sollte ihn nicht mit unkontrolliertem Essen mästen, aber auch nicht mit ungesundem Essen schaden oder durch übermäßiges Fasten zerstören. Es gibt so vieles, das wir irgendwie falsch machen können, nicht wahr? Es ist fast erschreckend. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Wisst ihr es denn nicht? Der heilige, reine Gott möchte in uns wohnen. Wie sollte er an einer nicht sauberen Wohnung Freude haben? Und darum, liebe Geschwister, haben irdische Begierden oft keinen Platz. Sie verunreinigen oftmals so sehr unser ganzes Wesen. Kein göttliches, ungöttliches Verhalten hat Platz. Keine ungöttliche Einstellung, kein Motiv und so weiter. Also ich sehe da bei mir noch einige Baustellen. Wir hatten unsere Enkelkinder bei uns jetzt die letzten paar Tage und die älteste Sina, 4 Jahre alt, hat ein Freundschaftsbuch mitgebracht, schon mit 4. Genau. Und wir mussten auch was reinschreiben. Und da hat es eine Frage drin: Was möchtest du einmal werden? Ist noch schwierig für jemand, der schon fast pensioniert ist, oder? Was möchtest du einmal werden? Irgendwie und so. Und ich habe dann reingeschrieben: Ich möchte fröhlicher, geduldiger und liebevoller werden. Baustellen, die gibt's. Genau. Und darum sehen wir in diesen ganzen 3 Kapiteln, es geht Paulus darum, um uns, um unser Verhalten und um unser Christsein. Wie leben wir es in der Gemeinschaft? Wie leben wir es, damit es auch diesen Christus ausstrahlen kann? Und jetzt kommt ganz kurz eine Anthropologie, die Menschenlehre, wie sie von der Bibel her verstanden werden kann. Ich sage nicht muss, sondern kann. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Da gibt es den Psychikos und den Pneumatikos und den Sarkikos. So diese 3. Hä? Der Psychikos, das ist der natürliche, der seelische, der irdische, aber auch der gottferne, gottlose Mensch. Psyche, die Seele, so aus dem Griechischen. Das sind diejenigen, Paulus nennt diejenigen so, die ein Leben ohne Gott führen, außerhalb von göttlichen Maßstäben. Diese Menschen, die sind verdorben und sie gehen verloren, wenn sie keine Umkehr und Veränderung erfahren. Dann gibt es den Pneumatikos, das ist der geistliche Mensch, von Pneuma, Geist, der himmlische, der wiedergeborene Mensch, derjenige, der durch Gottes Wirken zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, der Vergebung empfangen hat, der gerechtfertigt worden ist, der alles, was diesen Psychikos damals ausgemacht hat, eben hinter sich gelassen hat und jetzt Jesus Christus nachfolgen will und das auch tut. Dieser Pneumatikos, der ist fähig, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Der Psychikos ist das nicht. Und dummerweise gibt es noch den Sarkikos. Sarx, das heißt Fleisch auf Griechisch, den fleischlichen Menschen. Ich würde auch sagen, den fleischlichen Pneumatikos. Der, der gerne nachfolgen will, aber bei dem es noch Baustellen gibt. Fleischliche Dinge. Das hat jetzt nicht nur mit dem Leib zu tun, sondern auch mit der inneren Einstellung. Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, aber bei denen nicht alles unter der Herrschaft von Jesus Christus ist. Das kann ich schon noch machen. Das ist nicht so schlimm. Ich schaffe das nicht, das abzulegen. Wir haben viele Ausreden dafür. Und das sind eben diese Baustellen, die bei uns noch da sind. Selbstsucht, Unvergebung, Rechthaberei, Unzucht sogar. Eben Dinge, wie wir sie eben bei Paulus gelesen haben. Und es wäre so schön, wenn wir doch absolut vollkommen und vom Heiligen Geist durchdrungen wären, durch und durch gereinigte, geheiligte Leben führen könnten, eben wenn wir alles Pneumatikos sein könnten, rein, vollkommen. Und wer ist das von euch? Ihr dürft euch gerne melden. Und nicht wahr, es ist immer die Frage, welche Sicht habe ich? Wenn ich die Sicht Gottes einnehme, dann sieht er uns durch die Brille von Jesus Christus heilig und rein als Pneumatikos eben. Wenn ich die menschliche Sicht einnehme, dann sehe ich meine Fehler. Dann sehe ich das, was noch nicht ist, die Baustellen eben. Die sind eben trotzdem da. Und ich kann nicht so tun und sagen, ich bin doch heilig, Gott sieht mich so. Natürlich sieht er mich so. Gott sei Dank sieht er mich so. Gott sei Dank bin ich in seinen Augen so. Aber ich bin noch nicht so, blöderweise, als Mensch. Das ist doch, dieses Spannungsfeld finde ich schwierig manchmal. Ich erkenne, dass ich manchmal viel mehr Sarkikos bin, als ich das will. Ich hätte es gern anders. Vielleicht sieht man mir das äußerlich nicht an. Vielleicht merkt das auch hoffentlich niemand. Oder wenige. Ja, ihr lacht jetzt, oder? Ich meine, Theater spielen und so, das kann man gut. Aber ich weiß doch, wie es in mir ist. Ich selber kenne mich sehr gut. Manchmal kommt das Sarkikos bei mir hervor, wenn mich die Leute in die Enge treiben. Dann fahre ich auch meine Stacheln aus. Und dann handle ich manchmal sehr, sehr fleischlich, unheilig. Und das ist dann unangenehm für das Gegenüber. Barbara hat viel abgekriegt, Gott sei Dank heute nicht mehr so viel. Und für mich ist es auch unangenehm, weil ich merke, boah, das habe ich immer noch. Mist. Wisst ihr nicht? Natürlich weiß ich es, dass ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin. Ich weiß es. Aber ich weiß auch um meine Baustellen in mir. Es gibt Dinge, die sind nicht in Ordnung. Und Paulus schrieb im Römerbrief einen Vers. Oh, Gott sei Dank hat er den geschrieben. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Denn Paulus ging es genau gleich wie mir oder wie dir. Der war auch so zerrissen zwischen diesem Ich will doch und ich kann nicht. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Hilfe, ich elender Mensch, wer will mich retten vor diesem Leib des Todes? Der Leib des Todes, er ist ja immer noch, der stirbt einmal. Und trotzdem ist er ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott sei Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn. Gott sei Dank hat Jesus für all diesen Mist bezahlt. Auch für diese Zerrissenheit. Gott sei Dank ist Jesus gekommen und hat all das Elend von uns weggenommen. Nicht wahr? Letzten Sonntag, Marian und Peter. Und Peter hat vom Tausch am Kreuz gesprochen. Ich kann all mein Böses bringen. Ich kann all meine Baustellen bringen. Und er repariert. Er überpinselt nicht nur. Er ersetzt, er macht's gut draus. Und ich empfange etwas Gutes von ihm. Und das ist der Prozess, in dem wir alle stehen. Heiligung. Der Prozess der Heiligung. Natürlich sind wir heilig, von Gott her gesehen, aber wir sind im Prozess der Heiligung auf diese Vollendung hin, die jetzt noch nicht da ist. Versteht ihr das? Und darum haben wir manchmal wirklich, und ich kann das nachfühlen, hier drin Konflikte, Gewissensbisse, wenn uns wieder etwas nicht gelungen ist. Und was können wir dann machen? Wir können zum Kreuz gehen. Wir können auf Jesus schauen. Wir können sagen, für das bist du gestorben. Das hast du am Kreuz getragen. Gott sei Dank können wir das. Gott sei Dank durch Jesus Christus, meinen Herrn. Er ist mein Herr und ich will, dass er ganz und gar Herr ist in meinem Leben. Und wenn er es ist hier, ich wünsche euch allen das. Warum? Damit wir als Gemeinschaft auf diesem Weg der Heiligung immer heiliger werden, immer vollkommener werden, immer mehr Christusähnlichkeit in uns ist und durch uns herausscheint in diese Welt hinein. Es ist möglich, weil Gott uns geheiligt hat, weil Gott uns gereinigt hat, weil Gott uns gerecht gesprochen hat, weil wir seine Kinder sind, dürfen wir an seiner Hand vorwärts gehen. Ich bin so froh um das. Diese Spannung, die gilt es auszuhalten. Leider, ich habe keine bessere Botschaft heute. Diese Spannung gilt es auszuhalten. Aber die gute Botschaft, das ist die bessere. Natürlich, Christus hilft uns dabei. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist mit uns, er ist für uns und er wird uns durch unser Leben hindurchführen. Ich möchte, dass wir jetzt miteinander uns eine kurze Zeit nehmen, der Stille, des Gebets, und dann könnten wir das Lied noch einmal singen, David im Kreuz, weil das ist, dort geschieht dann dieses Abnehmen von unserer Last, dieses Empfangen von diesem Neuen. Ich danke dir, Vater, für deine große Liebe. Jesus Christus ist gekommen. Er hat uns alle Last abgenommen und doch sind wir immer wieder neu beladen. Doch gibt es Baustellen in unserem Leben, die wir gar nicht wollen. Vater, danke für dein Dasein. Mitten in diesem Spannungsfeld drin. Und hilf uns, dass wir auf dich schauen können, weil von dir die Hilfe kommt, weil von dir Freude kommt, weil von dir Hoffnung kommt. Wir geben dir all unseren Mist an dein Kreuz. All dieses Fleischliche, irdische, das, was wir an Begehrlichkeiten in uns herumtragen, all diesen Dreck, den wir in unserem Alltag oftmals wieder auf uns laden, wir bringen dir dieses Zeug, wir bringen es dir zu deinem Kreuz. Ich danke dir, Jesus, dass du das alles auf dich genommen hast, mit deinem Tod bezahlt hast. Und jetzt empfangen wir neues Leben, neue Freude, Reinheit, Vergebung, Heiligkeit. Oh, ich preise dich, du wunderbarer Gott, für diesen Prozess, für diesen Weg, den wir gehen können, dir entgegen. Danke, dass du uns heilig nennst. Wir sind Heilige. Danke, dürfen wir immer heiliger werden auf unserem Weg. Du bist so gut, wir preisen dich. Und jetzt stehen wir vor dem Kreuz und wir beten dich an. Amen.